Deutschlandfunk. Zeitgeschichte.
Der russische Präsident Boris Jelzin im Interview der Woche mit Eduard Neumeier. Eine Sendung vom 17. November 1991.
Herr Präsident, Ihre erste Auslandsreise seit Ihrer Vereidigung im Juli führt Sie nach Deutschland. Ist das Zufall oder Programm?
Нет, это, конечно, не случайность. Это программа, которая рассчитана примерно до середины следующего года.
Nein, bestimmt ist es kein Zufall. Es ist ein Programm, welches ausgearbeitet worden ist bis etwa Mitte des nächsten Jahres. Ich meine dabei, dass meine bevorstehende Auslandsreise einen Impuls bekam, ich würde sagen, am 19. August während des Staatsstreiches, und zwar von Herrn Kohl. Er ist damals irgendwo im Gebirge gewesen und da hat er mich angerufen und sprach in seinem eigenen Namen und im Namen des deutschen Volkes seine Unterstützung aus. Er hat mich gleichzeitig eingeladen, Deutschland zu besuchen in diesem Jahr, und zwar so schnell wie möglich, um direkte Kontakte zwischen Deutschland und Russland herzustellen.
Herr Präsident, welche Empfindungen und Beziehungen haben Sie persönlich zu Deutschland?
Ich bin sehr damit zufrieden, dass Deutschland sich wieder vereinigt hat, wieder einig ist. Das ist ein Prozess, welcher ganz bestimmt Folgen haben wird. Und zwar sowohl in Deutschland selbst als auch in Europa für die laufenden Integrationsprozesse in der ganzen Welt. Ferner, natürlich habe ich keine negativen Gefühle im Zusammenhang mit dem Krieg. Denn Deutschland kann nicht mit dem Krieg verbunden werden. Schuld an ihm hatte der Faschismus. Ich habe Hochachtung gegenüber der Geschäftstüchtigkeit der Deutschen, gegenüber ihrer Genauigkeit in der Arbeit. Und wenn ich mit ihnen zusammen war in den Betrieben und wenn mit ihnen irgendwelche Verträge abgeschlossen wurden, so haben sie diese Verträge genau eingehalten. Weiterhin besteht das Interesse am Abzug unserer Truppen aus Deutschland. Dieses Problem muss auch besprochen werden. Also in dieser Hinsicht gibt es Gefühle.
И когда с ними заключались какие-либо контракты, деловые соглашения, то они достаточно всегда четко выполнялись. Но дальше у нас есть интересы в отношении вывода наших войск с Германии. Нам тоже надо эти вопросы обсудить, так что и эти чувства тоже есть.
Herr Präsident, ich lebe nach 6 Jahren Unterbrechung in das 7. Jahr in Russland, in Moskau. Nicht erst jetzt und nicht erst nach der Vereinigung Deutschlands fällt mir auf, dass die meisten Russen gegenüber Deutschland und Deutschen positive, ja, freundschaftliche Gefühle haben. Wie erklären Sie das nach all dem, was geschehen ist?
Я уже немного коснулся, отвечая на предыдущий вопрос этой темы. Ну, во-первых, идет время, меняются поколения.
Ich habe diese Frage teilweise bereits in meiner früheren Antwort angeschnitten. Nun, erstens, die Zeit vergeht, die Generationen wechseln und dem Gedächtnis entschwinden die schrecklichen Dinge des Krieges. Zweitens hat die heutige Generation in Deutschland keine Schuld daran und ist nicht dafür verantwortlich. Drittens, die Russen sind überhaupt nicht nachtragend. Und viertens, unsere Kontakte entwickeln sich in den letzten Jahren in guter Zusammenarbeit für beide Seiten. Unter anderem haben wir ja die Wiedervereinigung Deutschlands nicht verhindert. Es ist immer so, wenn jemand gute freundschaftliche Gefühle hat oder gute Taten unternimmt, so kommt immer mehr dieses moralische Empfinden zum Vorschein. Mir erscheint das als logisch, wenn die menschlichen Beziehungen immer freundlicher werden, trotz dieser schwierigen Lage bei uns im Land.
Поэтому мне кажется, что это вполне логично, когда человеческие отношения сейчас становятся более мирные, дружелюбные, несмотря на то, что положение у нас внутри страны, конечно, тяжелое.
Nicht in diese guten Empfindungen, so scheint es mir, sind die Deutschen einbezogen, die in Russland und in anderen Republiken der früheren Sowjetunion leben. Worauf ist das zurückzuführen?
Я с вами не согласен, что эти добрые чувства не распространяются. Они распространяются, и, в общем-то, мы живем, надо сказать, в согласии.
Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden, dass in diese guten Gefühle die Sowjetdeutschen nicht einbezogen sind. Diese guten Gefühle gelten auch Ihnen. Wir leben, es muss gesagt werden, in guten Einvernehmen. Wir verstehen das Problem, die Herstellung einer Autonomie der Deutschen an der Wolga, was von ihnen gefordert wird, ist gerechtfertigt. Aber innerhalb von 45 Jahren ist sehr viel geschehen. Dieses Territorium ist ja besiedelt, sowohl in der Region von Saratow als auch von Wolgograd. Deswegen haben wir hier Schwierigkeiten. Es geht nicht um ein schlechtes Verhältnis zu den Deutschen. Deswegen suchen wir gegenwärtig nach Varianten. Und ich bin zuversichtlich, dass wir solche Varianten finden und sie im Verlauf unseres Besuches in Deutschland mitteilen werden.
Такие варианты найдем, и, может быть, мы в принципиальном плане скажем об этом во время посещения Германии.
Wenn bis zu Ihrem Besuch in Deutschland nichts geschehen ist, wird die Frage unvermeidlich an Sie gerichtet, und zwar an Sie, an den Präsidenten Russlands. Warum ist Erich Honecker noch in Moskau? Was steht der Rückführung Honeckers nach Deutschland entgegen, der nach deutscher Auffassung und nach der Auffassung des russischen Justizministers Fjodorow widerrechtlich entführt wurde?
Что это с юридической, правовой, международной точки зрения действительно противоправный акт, я с этим согласен.
И будь на vom juristischen Standpunkt, vom Standpunkt des Völkerrechts, war dies eine widerrechtliche Tat. Ich bin damit einverstanden. Wenn es an meinem Willen gelegen hätte, ich würde Honecker mit zurückbringen. Aber Gorbatschow gibt ihn nicht frei. Deswegen müssen Deutschland, die Deutschen und Herr Kohl sich an den von Ihnen so begehrten Gorbatschow wenden. Ich befasse mich natürlich mit diesem Problem. Vom juristischen Standpunkt, und ich habe das bereits gesagt, ist das eine widerrechtliche Tat gewesen. Ich habe mich darüber vergewissert. Nun habe ich den Außenminister der Union, Pankin, gebeten, Verbindung mit Herrn Honecker aufzunehmen, um ihn davon zu überzeugen, dass er freiwillig zurückkehrt. Er lehnte ab, da er keine Garantien von der deutschen Seite hat, nicht vor Gericht gestellt zu werden. Denn er ist ja schon alt, 80 Jahre alt. Honecker hat das vorläufig abgelehnt. Dann wandte ich mich an Gorbatschow, aber Gorbatschow ist der Meinung, er habe eine Art moralischer Verpflichtung gegenüber Honecker. Deswegen ist dieses Problem, wenn Honecker freiwillig nicht zustimmt, nach seiner Meinung schwer lösbar. Aber ich bin dabei, weiterhin in dieser Richtung zu arbeiten.
Im Vorfeld Ihrer Reise, Herr Präsident, gab es Berichte darüber, Sie würden auch mehrere hundert Gemälde und andere Kunstgegenstände oder Grafiken im Reisegepäck haben, die bei der Eroberung Deutschlands durch die Rote Armee geraubt wurden. Es soll Einspruch durch das Kultusministerium des Zentrums gegeben haben. Stimmt das? Und wenn ja, sollten nicht geraubte Kunstschätze an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden?
Первое, я не люблю использовать официальный визит для того, чтобы он обставлялся какими-то рекламными, хотя и очень нравственно ценными поступками возить с собой.
Ich habe es nicht nötig, während meiner offiziellen Besuche Reklame zu machen. Auch dann nicht, wenn es sich eventuell um hochmoralische, wertvolle Taten handelt. Irgendwelche wertvollen Kunstgegenstände, Bilder, Sammlungen mitzubringen, liegt nicht in meiner Art. Deswegen bringe ich nichts mit. Ich wollte das nicht und ich werde das nicht tun. Wenn ich aber dieses Thema fortsetze, so deswegen, weil es offizielle Angaben darüber gibt, dass aus Russland bedeutend mehr nach Deutschland als aus Deutschland nach Russland gebracht wurde. Deswegen existiert dieses Problem und ich denke, im Rahmen meines offiziellen Besuches könnte eventuell ein Abkommen unterzeichnet werden. Und zwar über die Bildung einer Kommission zur aufmerksamen Prüfung einer jeden Kollektion, eines jeden Falls, um dann auf paritätischer Grundlage einander die Kunstgegenstände zurückzugeben.
Welche konkreten Wünsche haben Sie an die Bundesregierung Deutschlands?
Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen wissen, um wie viel Hilfe ich bitten werde. Ich habe niemals um etwas gebeten und ich werde es nicht tun. Bitten sollen andere. Ich reise zum ersten Mal als Präsident und dabei auf die direkte Einladung des Herrn Bundeskanzlers Kohl, um die Grundlage zu schaffen für unsere direkten Kontakte, für die direkte Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kultur und so weiter, zwischen Russland und Deutschland unmittelbar. Das ist die Hauptsache. Und in dieser Hinsicht werden wir die entsprechenden Dokumente unterzeichnen. Weiterhin werden eventuell die Gebiete unserer gemeinsamen Sphären, der gegenseitigen Zusammenwirkung, der Zusammenarbeit festgelegt. Zum Beispiel die Verarbeitung von Landwirtschaftsprodukten, die Lagerung von Landwirtschaftsprodukten, die Landwirtschaft selbst, der Straßenbau, gemeinsame Unternehmen im Transportwesen sowie eine ganze Reihe anderer Projekte, die wir gemeinsam realisieren können. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass wir zwar in einer Krise stecken, aber auch in Deutschland eine Stagnation zu beobachten ist, und zwar im Außenhandel. Deutschland braucht den russischen Markt sehr. Es handelt sich hier um einen Markt mit 17 Millionen Quadratkilometern und 150 Millionen Menschen. Dieses Land besitzt unter der Erde praktisch alle Rohstoffe. Einen solchen Markt zu erschließen, ist deswegen sehr wichtig für Geschäftsleute aus Deutschland, aber auch für die deutsche Regierung. Wir bringen unsere Geschäftsleute, welche über Erfahrungen verfügen, Manager, um Kontakte mit ihren Geschäftsleuten herzustellen und diesen gegenseitig vorteilhaften Prozess in Gang zu bringen. Ich verneine nicht, dass in Russland, wenn sehr entschlossene, radikale Reformen realisiert werden, provisorische Schwierigkeiten bevorstehen. Eventuell kommt es zu einer humanitären Initiative. Ich meine dabei humanitäre Hilfe. Es geht aber nicht um eine Bitte, sondern um eine Initiative von Deutschland selbst. Und es gibt noch eine Frage, welche wir regeln müssen. Und zwar geht es um den Abzug unserer Truppen und die damit verbundenen wirtschaftlichen, ökologischen, organisatorischen und andere Fragen. Umso mehr, als da Weißrussland und die Ukraine beschlossen haben, die Unterbringung dieser Truppen bei sich nicht zu bewilligen und sie alle in Russland unterzubringen. Und das bedeutet, wir werden diese Truppen nicht alle auf einmal abziehen können. Also müssen diese Probleme auch gelöst werden.
Практически отказываются принять эти войска, то всех и придется принимать в Россию. А это значит, разом мы их вывести не сможем. Значит, эти проблемы тоже надо решать.
In Deutschland, das in finanzieller Hinsicht Hauptgläubiger der früheren Sowjetunion ist, macht man sich Sorgen über die Zahlungsfähigkeit der Nachfolgestaaten. Sieht sich Russland als der bei weitem größte und potenziell reichste neue Staat im Obligo für diese Verpflichtungen?
Erstens bezüglich des Anteils Russlands an der gesamten Verschuldung der Union, so werden wir ohne jeden Zweifel zurückzahlen. Es gibt aber eine zweite Frage. Einige Republiken, zwei oder drei, wollen nicht bestätigen, dass sie zurückzahlen, und zwar ihre Anteile an der Verschuldung der Union. Was nun? Um den Anspruch auf eine gewisse Nachfolge und die Autorität des Staates als einer Großmacht aufrechtzuerhalten, ist Russland bereit, diese Anteile dieser zwei, drei Republiken an der Verschuldung zu übernehmen.
Готова на себя даже взять этот долг, долги долга общего вот этих двух-трех республик на себя.
Herr Präsident, wie stellen Sie sich die pünktliche Bedienung der Kredite vor?
Ну, я думаю, что с учетом нашего сегодняшнего финансового состояния, я бы сказал, кризис.
Ich denke, ausgehend von unserem heutigen Krisenzustand werden wir eventuell während der Verhandlungen die Frage über eine Verschiebung der Tilgungsfristen stellen oder eine Veränderung der Kreditform, zum Beispiel von kurzfristigen in langfristige Kredite. Aber das Ganze muss den internationalen Standards entsprechen, welche zwischen den Banken existieren.
Herr Präsident, vom Erfolg Ihrer wirtschaftlichen und politischen Reformen wird Russlands Rolle in Europa abhängen. Wo sehen Sie dort Russlands Platz? Sehen Sie es als mögliches künftiges Mitglied der sich aus der europäischen Gemeinschaft bildenden europäischen Institutionen oder außerhalb?
Ich meine, Russland, welches sich wieder erhebt, wird diese kritische Phase ganz bestimmt hinter sich bringen. Die Lage wird wieder stabilisiert. Dann kommt es zur Steigerung und Stabilisierung in der Wirtschaft, zur Steigerung des Lebensniveaus der Menschen. Russland wird denjenigen europäischen Gemeinschaften beitreten, die bereits existieren. Irgendwelche anderen werden wir nicht bilden.
Herr Präsident, Sie wissen, dass Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft werden wollen. Diese drei würden aber auch ganz gerne Mitglied der NATO werden. Könnten Sie das akzeptieren?
С этим не соглашается Союз или то, что от него осталось.
Hier gibt es keine Zustimmung seitens der Union, seitens dessen, was davon übrig geblieben ist. Deswegen sind zwischen den Ländern Osteuropas und dem Unionszentrum bisher auch keine Verträge abgeschlossen worden, was meiner Meinung nach unrichtig ist. Das ist ein großer Fehler. Deswegen griff Russland zu einer Initiative und schloss direkte Verträge mit diesen Ländern ab. Dabei wurde keine Vorbedingung gestellt. Welchen Institutionen Sie beitreten wollen, das ist Ihr Recht, ob der NATO oder der EG und so weiter. Wir haben bereits Verträge mit der Tschechoslowakei, Bulgarien abgeschlossen. Vorgesehen ist meine Reise, die im Dezember nach Rumänien und nach Ungarn führt. Wir sind der Meinung, dass wir noch in diesem Jahr und im Januar mit allen diesen Ländern Verträge und Abkommen abschließen werden. Es ist ihr Recht und es liegt bei der NATO-Leitung, ob sie dieser Organisation beitreten werden oder nicht. Ich bin aber der Meinung, sie werden dort nicht aufgenommen.
Die Sowjetunion drohte nach dem Beginn der Demokratisierung vor einigen Jahren, nach der Parteikonferenz, der Zerfall. Ein paar Jahre danach existiert die Sowjetunion nicht mehr. Nun gibt es in Russland ähnliche Bestrebungen, sich von der Zentralmacht loszulösen. Tatarstan, Tschetschenen und Inguschen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass sich auch Russland in mehrere Staaten aufteilt?
Нет. В России 130 наций и народностей.
Nein, in Russland leben 130 Völker und Völkerschaften. In der Union sind schon seit 4 Jahren zwischennationale Auseinandersetzungen in Gang. Blut wird vergossen. Trotzdem ist in Russland noch kein einziger Tropfen Blut vergossen worden. Gott sei Dank. Und das ist sehr wichtig. Wir werden nach politischen Wegen zur Regelung des Abschlusses von Verträgen mit denjenigen suchen, die ihre Souveränität innerhalb der Russischen Föderation verlangen wollen. Wir werden uns bemühen, die Einheit Russlands aufrechtzuerhalten. Aber selbst für den Fall, dass eine oder zwei Republiken von den zahlreichen Republiken, es sind allein 20 Republiken und dazu noch andere Regionen und Gebiete, aus einem größeren Territorium ausscheiden wollten, so soll das keine Tragödie sein. Es muss hier politisch klug gehandelt werden.
Другие регионы, области, края, которые занимают территорию большую, то из этого не надо делать трагедии, а отнестись к этому политически, спокойно и мудро.
Der Präsident Russlands hat vor kurzem einige Vollmachten bekommen, die mit dem Streben nach Demokratie schwer zu vereinbaren sind. Aussetzung von freien Wahlen für eine bestimmte Zeit, Bindung von Parlamentsbeschlüssen an ihre Zustimmung und die allerdings eingeschränkte Möglichkeit, Dekrete gegen die noch geltende Verfassung zu erlassen. Kann das einer demokratischen Entwicklung bekommen?
Да, поскольку это не противоречит ни одному пункту, так сказать, хотя и молодой, но нарождающейся, значит, демократии.
Ja, denn es widerspricht keinem einzigen Punkt der jungen Demokratie, unseren demokratischen Prinzipien und Bestrebungen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich meinerseits übermäßige Forderungen gestellt habe. Es liegt daran, dass die Durchsetzung der sehr radikalen Reformen in einer sehr kurzen Zeit eine sehr starke exekutive Macht erfordert. Gewiss, sie muss ausbalanciert werden durch gesetzgebende und gerichtliche Organe. Aber bei uns kommt es hier erst zum Zustandekommen aller Beziehungen zwischen dem Parlament, dem Präsidenten, den gerichtlichen Organen. Deshalb kann es zu verschiedenen Kollisionen kommen. Aber für einen jeden Beschluss des Präsidenten gibt es in jeder Hinsicht ein bestimmtes Gegengewicht. Also wo besitzt denn der Präsident die absolute Macht, wenn sein Beschluss nicht bestätigt wird? Dann die Aussetzung von Wahlen auf sämtlichen Ebenen der Exekutivmacht und ihre Verschiebung um ein Jahr. Diese sind ja niemals gewählt worden. Niemals. Sie sind immer ernannt worden. Das geschah lediglich in der Periode von Reformen, damit wir unten keinen politischen Kampf haben. Aber dort werden ja die Funktionäre die Reform vergessen. Sie vergessen ja den Menschen. Sie werden nun einander bekämpfen. Deshalb habe ich die Bitte geäußert, diese Wahlen um ein Jahr auszusetzen. Es geht nicht um die Aufhebung der Wahlen, es geht nur um ihre Aussetzung um ein Jahr. Ist denn das kein anständiger Vorschlag? Dieser Vorschlag wurde akzeptiert. Und wenn jemand dies als eine Art absolute Macht des Präsidenten Russlands zu qualifizieren versucht, worauf wollen Sie hinaus? Ich verstehe das, aber das steckt in Ihrer Frage drin. Deshalb bin ich der Meinung, die Macht ist im Moment in einer bestimmten Weise ausbalanciert. Es gibt hier keine Übertreibung. Wenn der oberste Sowjet ein Gesetz verabschiedet, welchem ich nicht zustimmen kann, kann ich in Übereinstimmung mit der Verfassung provisorisch ein Veto einlegen. Aber es geht um ein provisorisches Veto. Nach 14 Tagen etwa muss eine Entscheidung gefällt werden.
Перекоса здесь нет. Закон, который принимает Верховный Совет, я с ним не согласен. Я могу временное вето наложить в соответствии с Конституцией. Но временное вето проходит там 14 дней. Все. На две игры хватит. На две игры хватает новых мячей.
Eine letzte Frage. Sie waren ein herausragender Repräsentant des kommunistischen Regimes. Sie haben die Partei verlassen. Sie sprechen von Demokratisierung und von Demokratie. Sind Sie immer noch Kommunist, demokratischer Kommunist? Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt. Oder Sozialist? Oder betrachten Sie sich als ein Demokrat? Und welches politische, demokratische System ist Ihr Ziel für Russland?
Я не чувствую себя коммунистом. Я демократ.
Ich empfinde mich nicht als Kommunist. Ich bin Demokrat, meiner Meinung nach. Und in den letzten Jahren, nach dem Lernprozess, den ich durchgemacht habe, nach meiner politischen Tätigkeit. Zu der Frage, welches Land in Russland aufgebaut, welche Gesellschaftsordnung errichtet werden soll. Dieses Problem muss man sehr vorsichtig behandeln. Denn dieses Experiment in unserem Land innerhalb von 74 Jahren, das wünschen wir um Gottes Willen keinem einzigen Land, keinem einzigen Volk, keinem einzigen Menschen. Wir übernehmen das Beste von dem, was es in den fortschrittlichen Staaten gibt. In Deutschland, Frankreich, in den USA, in England, Japan, sowohl vom Standpunkt der Technologie als auch des Lebensniveaus des Menschen, seiner Kultur. Wir übernehmen alles Beste für uns. Das heißt, wir müssen den zivilisierten Weg eines demokratischen Rechtsstaates beschreiten, welcher sämtliche internationalen Rechtsnormen achtet.
Государства, уважающего все международные правовые нормы.